Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki. Hi. Es ist wieder soweit. Wir haben eine neue Woche voller Nachrichten aus der Anime-Welt und ja, dieses Mal wieder sehr bunt gemischt. An sich ist in Anime gar nicht so viel Großes passiert. Wir haben ein paar interessante internationale Lizenz-News. Wir können ein bisschen über japanische Videospiele reden. Da haben wir ein paar interessante News. Und ja, sonst, wie gesagt, so viel nicht passiert. Wir gehen einfach mal rein, wir gucken, was kommt.
Jo!
Zuerst haben wir zwei internationale Lizenz-News, die uns auch in Deutschland betreffen, die wir also auch dann in Deutschland auf den jeweiligen Services gucken können. Zum einen wäre das Cells at Work, der Live-Action-Film, den hat sich Netflix gesichert und wird am 13. Juni auf Netflix starten. Der Live-Action-Film lief Ende letzten Jahres in Japan, am 13. September ist er gestartet und hatte ein sehr erfolgreiches Startwochenende, also fast 850 Millionen Yen eingenommen. Das sind Zahlen, die wir hier auch bei den großen Anime-Blockbustern sonst nur besprechen. Und ja, Netflix hat da jetzt halt schon einen Trailer gestreamt von dem Film. Sieht nett aus.
Ja,
sehen wir dann.
Tatsächlich ja? Aus wie so eine groß angelegte Tokusatsu-Produktion, weißt du? Es hat irgendwas von so Power Rangers-mäßig, nur unglaublich ja. Viel Komparsen. Also wenn du dir die Menge an Leuten da ansiehst, die sie angeschleppt haben, die ganzen Leute.
Also die Bilder sind sehr gefüllt mit Leuten, was ja auch so ein bisschen notwendig ist. Ich habe jetzt den Anime nicht gesehen, aber soweit ich das weiß, sind ja auch immer sehr viele Leute gleichzeitig unterwegs, weil das ja alles die einzelnen Blutzellen und sowas
ja.
Repräsentieren soll.
Nett übel.
Also ja, das sieht schon halt nach einer sehr aufwendigen Produktion aus.
Na dann.
Und dann bringt Crunchyroll noch was, und zwar die Toku Token Ranbu Hanamaru Anime-Film-Trilogie. Das ist die Dogakobo-Anime-Adaption zu Token Ranbu, beziehungsweise jetzt schon deren dritte. Die haben ja schon zwei TV-Staffeln gemacht und dann halt 2022 sind noch diese drei Filme rausgekommen und die hat sich jetzt Crunchyroll noch gesichert und kann man mittlerweile dort streamen. Wer also mehr hübsche Jungs sehen möchte, die aber hier in dem Fall Schwerter, also vermenschlichte Schwerter sind.
Genau, ja. Also das heißt natürlich alles historische Hintergrund, die latschen die ganze Zeit in Utakas rum, ne? Das ist natürlich ein Flair.
Genau, ja. Das ist halt eher die Dogakobo Variante von diesen Dingern sind halt eher auf Cute Boys und Cute Things getrimmt. Jo. Anders als zum Beispiel die UFO-Table-Serie, die ja mehr Action hat.
Ja, da flogen die Fetzen. Hier ist Entspannung.
Genau. Dann kommen wir zu den paar neuen Anime, die wir haben. Es sind nicht so viel. Zum einen, Bandai Namco hat ein neues Experimental-Video veröffentlicht, wie sie das letztes Jahr schon gemacht haben, zu einem ihrer alten Mecha-Serien. Letztes Jahr war es Aura Battler Dunbine. Da haben sie ein Experimental-Video veröffentlicht, wo neue Szenen drin waren, beziehungsweise alte Szenen neu gemacht. Und das gleiche haben sie jetzt noch mal für Blue Gale Jabungel gemacht.
Ja.
Eine alte Tomino-Serie von 1982. Und zeigt halt sowohl Szenen von Opening und Ending, wie anscheinend auch von ein paar Episoden, sowohl anfängliche wie auch Episoden gegen Ende. Ist in dem Fall eine Zusammenarbeit mit Kamikaze Doga. Regie geführt hat auch Dogas Junpei Misuzaki, der dort halt auch für die Batman-Ninja-Filme verantwortlich war. Und sieht ziemlich cool aus. Also es ist halt wie für Kamikaze Droga ist sehr stilisiertes CGI. Also
ja.
Die ganzen Mechs hier sind CGI und dabei halt ja einfach interessant in Szene gebracht, vor allem wie sie auch animiert sind. Es wirkt so ein bisschen, als wären sie. Ja, die sind so animiert im Prinzip wie Zeichnung, würde ich sagen. Also eigentlich als im Prinzip, als würde man sie handzeichnen. So ja, also, in einzelnen Frames. Mhm. Nicht, also es wirkt nicht so wie eine zusammenhängende Animation im Prinzip.
Ja, ja,
die Animation, Limited Animation.
Die werden nicht interpoliert, sondern jedes einzelne Bild wird von Hand einzeln gesetzt. Ne? So genau. Im Endeffekt wie halt Stop-Motion mit den Computerdingern, dass es dann aussieht wie Anime. Plus sie verbinden das natürlich noch mit handgezeichneten Effekten, was ich lustig finde. Dann hast du dann den Computerroboter, der seine Raketen abfeuert, aber das Feuer und der Rauch, der da rauskommt, sind von Hand gezeichnet.
Also ja, das sieht wirklich cool aus. Das kann man sich auf dem offiziellen Sunrise-YouTube-Kanal angucken. Ich frage mich nach wie vor, warum die das machen. Weil aus dem Aura-Battler-Dunbine-Ding ist ja jetzt auch nichts weiter entstanden. Und ja, Jabunke haben wir jetzt halt auch einfach nochmal halt ein kleines 5-Minuten-Video im Prinzip zu.
Ich frage mich, ob die einfach die Wasser testen, ne? Um zu sehen, ob es eine Reaktion darauf gibt.
Das wäre halt interessant. Also, ich würde es halt schon cool finden, wenn halt irgendwie, weiß ich nicht, was Neues zu diesen Sachen gemacht würde, irgendwie ein bisschen komprimierterer Form, weil diese Serien sind alle sehr lang und deutlich länger auch, als sie sein müssten. ja, bisher, mal gucken. Werden wir nächstes Jahr sicherlich auch das nächste Experimental-Video wieder von Bandai Namco bekommen, wieder zu irgendeiner alten Serie, schätze ich mal, wenn sie das jetzt so durchziehen wollen.
Ja, ein paar Tomino-Serien sind noch übrig, ne? El Gaim ist da noch, ne?
Ja.
Ah, jo.
Shueisha hat angekündigt, dass zum 10-jährigen Jubiläum von Shonen Jump plus 3 Anime-Studios One-Shot-Manga animieren werden in Kurzfilmform. Und zwar Wit Studio, Contrail und Production IG werden jeweils einen One-Shot von Shonen Jump plus animieren. Coole Sache. Gerade Contrail überrascht mich ein bisschen. Das ist ja das Studio von Sunao Katabuchi, der Regisseur von Black Lagoon und In This Corner of the World, der das jetzt zusammen mit MAPPA dieses neue Studio gegründet hat, um halt seinen neuen Film zu machen. Und ja, mal sehen, was sie dann halt draus machen. Ich kenne mich jetzt nicht so sehr mit den Shonen Jump Plus One-Shots aus. Ich weiß ja, dass auch diese vom Chainsaw Man Mangaka die Sachen dort One-Shots gewesen sind. Zu Lookback haben wir ja bereits was bekommen. Theoretisch wäre noch was möglich hier zu Goodbye Eri, hieß der, glaube ich.
Oh, weiß ich jetzt auch nicht.
Und ja, was es da sonst noch so gibt, weiß ich jetzt gar nicht.
Aber ja, du.
Ja?
Da fällt mir ein, dass tatsächlich ich das weniger kenne, dass Manga-One-Shots, also dass eine Anthologie du hast, die auf Manga basiert. Viele Anthologien, die wir haben, beziehungsweise eigentlich fast alle, die meisten, sind entweder ziemlich frei oder sie basieren auf einer Marke, ne? Warum ist das eigentlich früher noch nicht ein Ding gewesen? Weil das ist eine gute Art und Weise, dann zu sehen, was davon so ankommt, ne?
Ja, also es gab ja, also zu One-Shots zumindest nicht, aber zu Manga generell war das ja noch zumindest so ein gewisses Ding, vor ein paar Jahren so eine einzelne OVA mal zu machen, bevor man eine richtige Serie draus macht oder so.
Ja, ja, ja.
Ja, ich finde es ganz cool. Werden wir dann sehen, was bei rumkommt. Jetzt ist es halt erstmal angekündigt worden. Mal, wann es weitere Details geben würde, wissen wir jetzt noch nicht. Ja.
Ja.
Und dann haben wir noch was für die ganz Kleinen. Etwas, was wahrscheinlich auch nicht Japan verlassen wird, weil dafür die Zielgruppe einfach außerhalb Japans nicht existiert. Und zwar Important Things They Don't Teach You at School. Das ist eine Kinderbuchreihe in Japan, die 2015 angefangen hat und mittlerweile auch schon auf 48 Bände kommt. Und ja, die soll halt einen TV-Anime bekommen. Der soll im Sommer dann schon rauskommen, wird auf TV Tokyo dort ausgestrahlt und behandelt dann halt so Themen wie Sachen organisieren und sein Zimmer sauber machen und irgendwie sowas.
Man, eigentlich muss man das nicht begrenzen auf die Kids, ne? Weil Steuern machen bringen sie irgendwie in keinem modernen Industrieland einem der Schule bei. Was das ich stimmt. nicht kapiere. Ne?
Es wäre auch witzig, zu sowas den Anime zu machen, auf jeden Fall, ja. Ja, dieser Anime hier, der wird gemacht bei Imagica Infos. Ist halt ja eines dieser Studios, was unter anderem auch diese wie hießen sie nochmal, Light-Anime-Dinger machen, wie Lockdown Zone Level X. Und ja, wie gesagt, das ist halt etwas, was eher für die kleine Zielgruppe ist, und sowas sehen wir dann in den allermeisten Fällen auch gar nicht außerhalb Japans. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so wirklich, warum. Gerade bei so einer Serie sind es ja dann Themen eigentlich, die man auch, die auf jede Kindheit zutreffen. Jetzt egal welches Land. Aber ja, Kinder-TV wird meistens in den eigenen Ländern so gemacht, oder wir nehmen das Zeug, was aus den USA kommt.
Ja, so ist es.
Dann haben wir noch ein paar Updates. Einmal haben wir Apocalypse Bringer Minogra mit einem ersten Trailer. Und ja, das ist der neue Anime, der bei Maho Films gemacht wird, über einen Jungen, der in quasi ein Fantasy-Civilization geisekai wird und da Leader einer bösen, einer eigentlich bösen Länderei wird. Sieht fein aus, so wie halt alles, was Maho Films macht. Ist jetzt visuell nicht so wirklich besonders herausstechend. Das Einzige, was ich ein bisschen interessant finde, ist, dass der Protagonist so visualisiert wird als so ein schwarzer Geistwesen, der aus Kingdom Hearts kommen könnte.
Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist komisch. Ja. Naja, es ist Fantasy-Müll. Das heißt, eine Episode werde ich wenigstens schauen.
Ja, eine Episode wird Matze sich wenigstens mal gönnen. Ich guck gerade noch mal, ob hier denn irgendwo ein Starttermin überhaupt ist. Weil ich sehe keinen.
Juli.
Doch, Juli. Im Juli soll er rauskommen.
Mhm.
Dann gab es ein kurzes Update vom Star von Ace of Diamond Act 2, dass die zweite Staffel von Ace of Diamond Act 2 2026 rauskommen wird. Die erste Staffel verlief 2019, ist ja so die Fortsetzung zu Ace of Diamond, was ja auch seine Anime-Adaption schon so in den 2010ern hatte. Und ja, da wird die zweite Staffel, wie gesagt, die, ich glaube, damals auch relativ zeitnah eigentlich angekündigt worden ist, erst 2026 dann jetzt rauskommen.
Jo, immer so unpraktisch, ne, wenn du dann die Doppel 2 hast, ne? Teil 2, ja. Staffel 2, Abschnitt 2. Genau.
Dann ist ein neuer Trailer zu See You Tomorrow, oder beziehungsweise der erste Trailer eigentlich zu See You Tomorrow at the Food Court rausgekommen. Und der macht mich sehr happy. Den habe ich mir gesehen und ich dachte mir, ja, der sieht silly aus. Das gefällt mir. Gerade das Main Girl, nicht das Geil, das andere Mädel, ist sehr silly in dem Trailer. Macht sehr lustige Gesichter.
Du hast ja noch letztens damit so gespielt mit dem Gedanken, dass es auch eine Quatsch-Comedy sein könnte. Aber das ist eher, es ist eher so lockerer, ne?
Ich glaube, also ich meine, sie macht schon silly Gesichter. Ich glaube jetzt nicht, dass es extreme Quatsch-Comedy ist, aber
ich sehe kein Slapstick.
Es wird niemand gehauen bisher. Aber jemand hat eine Toilettenrolle über seine Finger gestülpt.
Jo.
interessanterweise, das kommt ja im Juli jetzt raus und soll nur eine 6-Episoden-Serie sein.
Hm.
Also läuft auch nur eine halbe Kur.
Hm.
Ja, auch ungewöhnlich.
Ja.
Aber Also es sieht zumindest halt in dem Trailer, also es sieht wirklich toll aus. Es ist toll animiert, gezeichnet, gefällt mir.
Ja, schrecklicherweise das Erste, was ich dran gedacht habe, ist, dass, oh, das könnte ich vielleicht sogar zu Ende schaffen, diesen Anime.
Dann kam noch ein neuer Trailer, beziehungsweise auch hier der erste richtige Trailer zu Turkey raus. Der Original Bowling Anime von Balkan Record. Der englische Titel ist Turkey, Time to Strike. Und zeigt uns süße Mädels beim Bowling.
Jo, ja. Jo,
jo. Soll dann auch im Juli starten. Und auch hier, der Trailer gefällt mir auch wieder sehr, weil man merkt, dass bei den Balkan Record Anime, dass da Leute dahinter sind, die definitiv es sehr versuchen.
Ja.
Die sich sehr viel Mühe geben. Also hier sind wirklich schöne Bilder drin. So das CGI von dem Bowling-Kugel und den Kegeln, das ist halt so fein. Aber die eigentlichen Handanimationen, wie sich die Figuren bewegen und sowas, ist ganz cool. Und es scheint ja auch ein bisschen auch in eine dramatische Richtung zu gehen, wie das Ende des Trailers andeutet.
Ja. Also was sie ganz gut hingekriegt haben, ist das Compositing. Also die Mischung aus der 3D-Kamerafahrt und den 2D-Figuren, das ist eigentlich ganz nett. Das wirkt nicht irgendwie störend.
Das auf jeden Fall auch. Also gefällt mir, was man hier sieht. Bin mal gespannt. Wie gesagt, ist ein Original-Anime. Basiert nicht auf einem Manga oder so. Und soll dann auch im Juli starten. Und bald hat wirklich jede Sportart und jedes Hobby seinen eigenen Anime.
Yes. Was mich wundert, dass ein paar Sachen wundern mich, dass es noch keine großen Animes draus gibt. Zum Beispiel zum Modellbau basteln. Ich meine, Gunpla ist doch ein Riesending. Warum gibt es kein Modellbau-Anime? Oder gibt's das?
Ich meine, theoretisch gibt es da Gundam Build. Fighters? Genau, Gundam Build hier, Fighters und Divers. Da geht es ja auch darum, die Sachen zusammenzubauen.
Aber ist es dann wirklich so, dass du dann so da Tipps rauskriegen kannst zum wirklich Modellbau basteln? Eher nicht, oder?
Ja, das ist eher nicht, nee. Also weil, das ist jetzt keine bodenständige Serie oder so.
Wenn es schon so Serien wie Do-It-Yourself gibt, ne, dann könnte ich mir nicht irgendwie vorstellen, dass es Hindernisse geben würde für Modellbau-Bastelei.
Vielleicht gibt es ja schon was, wir wissen es jetzt gerade gar nicht. Das kann das ja auch sein.
Ja.
Dann eine Nachricht, die heute rausgekommen ist, zum Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, die mich sehr traurig gestimmt hat. In New Dawn, der Film von Yoshitoshi Shinomiya, ein sehr bekannter Hintergrundzeichner für Anime, ist verschoben worden auf 2026, sollte ursprünglich dieses Jahr rauskommen. Und ja, jetzt kommt er erst nächstes Jahr.
Ich frage mich, ob das mit der Produktion zu tun hat oder einfach mit Umständen.
Ja, mehr haben sie dazu jetzt auch nicht gesagt. Keine Ahnung, ich kann es dir jetzt auch nicht sagen. Ich meine, bei dem Film kann ja durchaus auch sein, es ist eine japanisch-französische Koproduktion von auch kleineren Studios. Da kann es sein, dass man sich vielleicht verrechnet hat.
Ja, oder hey, vielleicht haben sie gesehen, was für Filme noch im Rest des Jahres rauskommen und haben sich gedacht, wir werden erschlagen und wir werden einfach unter einer Lawine von großen Filmen begraben, also weichen wir aus, wer weiß.
Ja, mal sehen. Ich freue mich trotzdem sehr, sehr doll auf diesen Film. Ihr wollt auch bitte, ich habe mich sehr schon drauf gefreut und jetzt muss ich noch länger warten.
Nee.
Ja, und dann ist auch noch ein neuer Trailer zu Takopi's Original Sin rausgekommen. Der uns verrät, am 28. Juni wird es starten und wird auch nur eine 6-Episoden-Serie. Ja. Ich meine, das ergibt hier Sinn. Hier basiert es auf einem Manga, der in 2 Bänden abgeschlossen ist. Es hätte genauso gut auch ein Film sein können, aber es wird eine sechsteilige Miniserie. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich habe mir diesen Trailer vorhin angeguckt, der ist ziemlich frisch rausgekommen und er sieht wirklich gut aus. Also ist sehr schön gemacht, da sind ein paar tolle Bilder drin. So ein paar Sachen, die mich so ein bisschen auch stilistisch an Lookback erinnern. Es gibt so eine Szene, wo eine der Hauptfiguren ihr Haus betritt und das in so eine 3D-Kamerafahrt, wie sie reingeht. Das ist definitiv etwas, was ich so auch in Lookback gesehen habe. Also ich mag auch, wie so krude die Charakterdesigns umgesetzt sind. Das wirklich sehr viel, also so das, da sind noch mehrere so weitere 3D-Kamerafahrten drin, die halt alle komplett handgezeichnet sind. Das sieht richtig cool aus.
Ja, ja. Sowieso, die scheinen ein bisschen zu experimentieren. Einmal in dem Trailer haben sie einfach so auf Smartphone-Format geschaltet, das Bild. Ohne, dass es irgendwie, ja, dass ein Smartphone irgendwie in der Szene drin wäre. Das ist natürlich lustig, vielleicht ist das spaßig. Und es ist wieder eine kurze Serie. Jetzt haben es mir einen verdammten Floh ins Kopf in den Kopf gesetzt. Ja, jetzt suche ich nach dem Muster. Ob das ein neues Ding ist?
Ja, also bei Taco Bees Original Sin ergibt es halt definitiv Sinn, da das halt nur, wie gesagt, nur die zwei Bände sind in Manga-Form. Mhm. Da kannst du nicht viel mehr rausholen. Ja. Bei dem anderen wundert es mich halt auch, bei dem Food Court-Ding. Ja, werden wir mal sehen, ob wir in Zukunft sowas noch häufiger bekommen. Ich meine, sowas gab es ja bisher so halt selten halt so. Also ich würde nicht mal sagen hin und wieder, es ist das so eine sechsteilige TV-Serie ist schon relativ selten. Ich weiß, dass ich irgendwann mal was geguckt habe, wo es um zwei Kids in einem Krankenhaus geht, was auch nur sechs Folgen waren.
Jo, okay.
Ich weiß, ich habe keine Ahnung mehr, wie das hieß, deswegen.
Ja, du, ich hätte gerne mehr Ausnahmen. Ich wünschte mir immer noch, dass irgendjemand mal das Format versucht von Katanagatari, ne? 12 ja, Folgen, cool. Eine Stunde, jeden Monat eine. Ne? Das war auch interessant.
Würde ich auch nehmen, ja. Dann, wir kommen zu ein paar interessanten Videospiel-News, die sich in Japan abspielen. Zum einen, wir haben erst in unserem letzten Anime Slam Podcast, der diesen Mittwoch erschienen ist, über Tokyo Games neues Spiel gesprochen, die 100 Line Defense Academy. Jo. Und deren anderes Spiel, was Anfang diesen Jahres released ist, Tribe 9, wird jetzt schon eingestellt. Tribe 9 ist ja ein Mobile-Gacha-Spiel, was auch für den PC rausgekommen ist und ist nach mehreren Verschiebungen am 20. Februar diesen Jahres rausgekommen und wird jetzt schon am 27. November eingestellt. War halt auch so gedacht als großes Multimedia-Franchise. Der Anime dazu kam bereits 2022. Das Spiel sollte ursprünglich relativ zeitnah erscheinen. Jetzt ist es halt 3 Jahre später rausgekommen. Und anscheinend auch nicht wirklich erfolgreich gewesen, dass es jetzt halt nicht mal ein Jahr durchgehalten hat. In dem Fall ist es noch gut für Tokyo Games, dass sie halt nicht das Hauptstudio hinter dem Spiel sind, sondern nur die Planner, also die Leute, diejenigen, die das Spiel designt haben und für den Look verantwortlich sind. Die eigentlichen Entwickler waren Akatsuki. Und dementsprechend wird es wahrscheinlich, hoffentlich mal, Tokyo Games nicht so viel gekostet haben wie 100 Line Defense Academy. Weil, was wir auch in unserem Anime Slam Podcast, wo wir über das Spiel gesprochen haben, gar nicht erwähnt haben, ist, dass 100 Line Defense Academy wirklich so ein richtig krasses Passion Project von Kodaka ist, was sie halt auch selbst gepublished haben. Und Kodaka hat irgendwie einen Haufen Schulden auf sich genommen, der hat sein Haus verkauft, um 100 Line Defense Academy zu finanzieren. Er ist auf Social Media recht offen so damit, also er redet auch mit den Fans so darüber, auch über die aktuelle Situation von ihm und seiner Firma. Auf Blue Sky so zum Beispiel unterwegs und da habe ich einige Posts gesehen, wo er schon geschrieben hat, ja, 100 Line Defense Academy läuft bisher zumindest in Ordnung. Ob die Firma halt die Sales retten wird, weiß man bisher nicht so wirklich. Aber Kodaka scheint jetzt auch nicht bisher enttäuscht zu sein, zumindest in die Sales.
Okay, also noch steht ihm das Wasser nicht bis zum Hals. Ja. Das ist gut. Es ist sowieso ein bisschen schade. Ne? Die Geschichte der Videospiele ist nicht so alt. Es sind gerade mal ein bisschen mehr als 50 Jahre her, seit das erste kommerzielle Videospiel groß da rauskam. Ne? Und wer habe schon so viele Spiele unwiederbringlich verloren? Es ist natürlich nicht so schlimm wie die Anfangszeit der Filme, wo den ersten 50 Jahren ja im Grunde die Hälfte aller Filme verloren wurde. Ne?
Nicht nur die Hälfte, also
Es ist sogar mehr, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Definitiv. Aber, ja, also sowas Extremes haben wir nicht, aber es ist trotzdem unschön. Ne?
Ja, das stimmt. Ja, Tribe Nine geht damit jetzt schon zu Ende. Akatsuki hat auch in ihrem Pressestatement erwähnt, dass sie auch nicht mal mehr Chapter 4 von der Story des Spiels bringen können werden. Das heißt, es wird einfach so wie ein Puff im Winde verwehen, wenn es dann am 27. November seine Server schließt. Ich habe von Leuten, die die Beta gespielt haben, gehört, dass es eigentlich ganz solide sein soll. Es ist halt leider ein Gacha-Game, weswegen ich es persönlich auch nie ausprobiert hätte. Aber es sah zumindest halt cool aus und die Story soll wohl auch in Ordnung gewesen sein. Es ist halt so ein Cyberpunk-Baseball-RPG.
Okay, also ein geiler Pitch ist das schon. Ne?
Ja. Ist wohl auch sehr storylastig. Vielleicht schaue ich es mir noch mal an, bevor es die Server schließt. Ich weiß es nicht. Es ist ja noch auf Steam verfügbar. Es ist auf jeden Fall schade. Tut mir halt auch für Tokyo Games leid, dass sie halt gerade in so einer Situation sind. Aber es gibt auch einen Lichtblick, denn gleichzeitig ist diese Woche überraschenderweise ein neues Spiel von ihnen geteased worden. Und zwar Shuten Kyodan. Wird auch im englischsprachigen Raum einfach so heißen. Und ist eine Koproduktion zwischen Tokyo Games und DMM Games. Gepublished von Spike Chunsoft. Und ja, ich schätze mal, das wird also wieder auch so ein Fall sein wie mit Tribe 9, dass Tokyo diejenigen sind, die das Spiel planen, die für die Story und für die Charakterdesigns und für die Gameplay-Mechaniken, wie sie funktionieren sollen, im Prinzip verantwortlich sind. Und DMM Games das Ganze dann entwickelt. Das heißt, es ist auch wieder weniger Aufwand eben, als halt das Spiel selbst zu machen, wie bei 100 Line Defense Force. Der Teaser sagt irgendwas von 168 remaining until the end of the world. Was genau damit gemeint ist, wird nicht spezifiziert. Es soll am Donnerstag, zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, also für euch gestern, ein Trailer erschienen sein.
Ja.
Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, was es ist, aber ihr könnt jetzt nachgucken.
Ich meine, ich habe in diesen Teaser reingeschaut und auf Japanisch heißt dann irgendwie so, suche den Verbrecher, den Mörder. Also ist wieder wahrscheinlich so ein bisschen Detektiv drin. Und das Einzige, was wir bekommen außer Text, ist so zwei kurze Ausschnitte von so einer wilden Parade, die mich ein bisschen so an Paprika erinnert.
Stimmt, ja.
Und das sieht aufwendig aus, wie aus einem Anime-Film. Aber wer weiß, lässt dann natürlich keinen Rückschluss auf den Rest. Ne? Kann man nichts sagen.
Ja, groß. Das ist noch offen, was genau das ist. Ich denke mal, dadurch, dass Spike Chunsoft das published, dass es auch wieder, dass es kein Mobile-Game ist auf jeden Fall, was mich schon mal ganz zufriedenstellt. Es soll, wie die anderen Tokyo-Spiele, auf Nintendo Switch und Steam dann rauskommen. Das sind so Main-Plattformen, auf denen sie immer veröffentlichen. Raincode hatten sie mal versucht auf PlayStation und Xbox zu porten und anscheinend hat es da halt keiner gekauft. Weswegen sie davon dann wieder zurückgegangen sind. Ich werde den Trailer am Donnerstag definitiv gesehen haben. Ich bin auf jeden Fall interessiert. Dann, bei SNK brennt gerade die Hütte. Die haben ja ihr neues Spiel rausgebracht, ihr neues Fatal Fury. Und Fatal Fury City of the Wolves scheint nicht so gut zu laufen, wie sich das SNK oder der saudi-arabische Kronprinz vorgestellt haben. Denn der aktuelle CEO von SNK ist rausgeschmissen worden. Beziehungsweise er sagt, er ist zurückgetreten. Wir alle wissen, dass es in vielen Fällen heißt, dass das nicht freiwillig passiert. Und soll jetzt nur noch eine Advisory Role in der Firma spielen, während einer der sieben Chairmen vom Board of Directors, es wird aus irgendeinem Grund nicht angegeben, welcher davon, jetzt der Interim-CEO sein soll, bis ein neuer CEO gewählt wird. Ja, das sind jetzt die Infos, die wir aktuell halt im Prinzip haben. Matsubara, der CEO, der noch kurz vor kurzem war, ist zu solchem geworden im August 2021. Das müsste kurz bevor das neue Fatal Fury angekündigt wurde gewesen sein. Und ja, wie gesagt, es scheint nicht allzu gut zu laufen um das Spiel.
Ja, die Kritiker lieben es ja, beziehungsweise die Fans auch. Also es hat gute Bewertungen. Wenn man auf Steam guckt, hat es nicht so viele Reviews. Reviews sind manchmal eine gute Zahl, um zu sehen, wie viele Leute es gekauft haben, aber nicht immer. Und irgendwie Spielerzahlen sind nicht so groß, sind irgendwie 600 bis 700 Leute im Spiel im Durchschnitt. Also, I don't know, hört sich nicht so prickelnd an.
Ja, also wobei ich jetzt halt schon sagen muss, also 1205 beziehungsweise Reviews insgesamt lese ich jetzt hier gerade auf Steam und das klingt eigentlich schon für die Sorte Spiel, die es ja halt auch ist, ein Fighting Game.
Ja.
In einem auch etwas nischigeren Franchise. Es ist halt kein Tekken oder Mortal Kombat oder Street Fighter, sondern es ist Fatal Fury.
Ja, es ist ewig her, dass Fatal Fury was bekommen hat. Ne? Es ist über 20 Jahre her. Ach Gott, wenn es ein Indie-Game wäre, dann wäre das ein Erfolg. Aber ja. Anscheinend, ja.
Für SNK scheinbar nicht. Ja, die physischen Sales in Japan sind auch so, fein. So in der ersten Woche hat es irgendwie 5000 Einheiten verkauft. Das ist jetzt, es geht. Ist auch nicht unbedingt so viel. Also die großen Blockbuster, gerade auch im Fighting-Game-Genre, verkaufen schon deutlich mehr. So 60.000, 70.000 in der ersten Woche. Und soweit ich das gehört habe von Fans, als auch einer der Hauptzielgruppen des Spiels, nämlich der südamerikanische Raum, wo SNK eine sehr große Fangemeinschaft hat, wohl auch die Fangemeinde hegt da wohl auch einen Boykott, weil das Spiel dort wohl unfassbar teuer einfach sein soll.
Ah, das ist blöd. So viel ich das mitbekommen habe, ist da unten in Südamerika so eine kleine Spielhallenszene, wo lauter Leute kleine so Minibars betreiben, ne, wo du reingehen kannst und Flatrate spielen kannst. Und die haben schon seit Ewigkeiten eine relativ große Szene und hey, ich frage mich, wenn das Game nicht auf Arcade zu bekommen ist, beziehungsweise normalerweise juckt es die nicht, die stellen einfach einen PC hin mit einem Dings, mit einem Bildschirm und tun Fighting Sticks dran, schließen und dann ist ja sowieso nicht mit Münze, sondern Flatrate. Also, ich weiß nicht, ja, wenn es zu teuer ist, ist es zu teuer, ne?
Ja, ja. Also, das ist auf jeden Fall auch eine Sache, ist schon irgendwie schade. Ich meine, ne, wir hatten jetzt ein bisschen Kontroverse mit den Guest-Charaktern. Zumindest die Fangemeinschaft scheint sich jetzt eigentlich angefreundet zu haben hier mit unserem DJ, mit dem Salvatore. Ja. Weil von allem, was ich mitbekommen habe, der wohl einfach ein ziemlich cooler Typ ist. Der hat auch irgendwie jetzt einen Livestream hier zusammen gemacht mit Maxwell.
Ich meine, wir kennen ja den Unsinn, ne? Mit Soul Calibur war es, ne? Wo Darth Vader da rumgesprungen ist und all möglichen Scheiß.
Bei Soul Calibur finde ich es irgendwie cool. Also, ich weiß nicht, ob die Fangemeinschaft das damals uncool fand. So im Retrospektive, ich finde es cool. ja, und was wir auch noch haben: Konami möchte ihre Arcade Division von ihrer Amusement Division abtrennen und eine eigene Firma draus machen, und zwar Konami Arcade Games. Was in 2025 ein interessanter Move ist.
ich meine, okay, warte mal, stopp. Ich verstehe das nicht so ganz. Fallen unter den ganzen Spielhallengeschäft ihre Pachinko-Maschinen oder ist es extra?
Also bisher war es so, dass die Pachinko- und Arcade-Spiele bei Konami Amusement gemacht worden sind. Das möchte Konami jetzt trennen. Konami Amusement wird weiterhin die Pachinko-Maschinen machen und Konami Arcade Games wird die Arcade-Spiele machen.
Okay.
Das heißt, also eigentlich finde ich das erstmal ein gutes Zeichen, weil das zeigt auch wieder mehr Interesse daran, halt Videospiele zu machen. Was Konami ja eigentlich in letzter Zeit auch wieder häufiger tut. Also zumindest publishen sie wieder mehr Spiele, halt oft kleinere Sachen. Und da finde ich es interessant, jetzt eine eigene Arcade-Game-Division halt in 2025 zu gründen. Ich meine, es gibt in Japan immer noch Arcades, aber diese Woche ist, glaube ich, schon wieder angekündigt worden, dass irgendeine der renommiertesten Hallen in Tokio schließen wird.
Ja.
Ne? Ja. Ich meine, ne, mal sehen, was draus wird.
Ja.
Finde ich interessant. Können wir jetzt erstmal nicht mehr zu sagen.
Okay.
Und dann haben wir noch ein paar News abseits vom Rest. Und eine davon ist auch sehr interessant. Und zwar wird Grave of the Fireflies, beziehungsweise, wissen wir uns nochmal?
Das Grab der Glühwürmchen, oder?
Die fliegenden Glühwürmchen? Die letzten Glühwürmchen.
Die letzten Glühwürmchen.
Okay. Ach, ja, wenn man im Internet zu viel auf Englisch unterwegs ist, vergisst man auch die deutschen Titel, wenn sie so anders sind. Beziehungsweise, es ist ja noch, das Kerntheme ist noch drin, aber das ist halt anders formuliert im deutschen Titel.
Ja, ja.
Und ja, da hat Netflix jetzt angekündigt, dass sie ab 15. Juli die letzten Glühwürmchen in Japan streamen werden. Und das ist das erste Mal, dass ein Ghibli-Film in Japan auf einer Streaming-Plattform erhältlich ist.
Was komisch ist, ne? Wir haben die Ghibli-Filme schon relativ lange auf Netflix, ne?
Genau. Also, ich glaube, vorher waren sie auf Hulu oder HBO Max oder so in den USA zur Verfügung. Und mittlerweile ist es ja alles Netflix, was es seit einer Weile hat durch einen Deal mit Ghibli. Weswegen wir da auch die neuesten Filme auch immer relativ schnell bekommen. Hat ja nicht mal irgendwie ein Jahr gedauert für der Junge und der Reiher.
Ja.
Was für uns im Westen halt ziemlich cool ist. In Japan war das halt bisher nicht so. Hm. Und das liegt vor allem daran, dass NTV die Broadcasting-Rechte für die Studio Ghibli-Filme besitzt. Und jedes Mal, wenn sie einen Studio Ghibli-Film im Fernsehen bringen, also auf einem ihrer Sender, sind es halt riesengroße Einschaltzahlen.
Logisch, ne?
Deswegen hatten die bisher halt kein so großes Interesse daran, diese Dinge auf Streaming-Services zu bringen. Weil es für sie halt einfach im Fernsehen, ne, mehr Sinn ergibt und ja, mehr Geld sicherlich. Jetzt ist es aber so, dass tatsächlich bei die letzten Glühwürmchen die Verträge damals anders ausgehandelt worden sind als bei den restlichen Ghibli-Filmen, dass da im Prinzip das so eine Flatrate jetzt, sage ich mal, geworden ist, dass das NTV die Broadcasting-Rechte an all den Filmen hat, ist erst mit Kiki's Delivery Service ein Jahr später gekommen. Und deswegen besitzt NTV da die Broadcasting-Rechte nicht alleine. Und so ist es jetzt auch in Japan auf Netflix gelandet. Die anderen Ghibli-Filme werden die Japaner wahrscheinlich erstmal auch nicht auf Netflix oder so sehen. Aber zumindest, weil die Rechtelage rund um Grave of the Fireflies eine andere ist, können sie das halt zumindest demnächst streamen zum allerersten Mal.
Das heißt, sie haben vielleicht die Chance, vielleicht Nausicaa auf den Streaming-Portalen zu bekommen?
Könnte auch noch möglich sein, ja.
Naja. Oh, ich weiß nicht, wie es bei Laputa aussieht, aber da wird es wahrscheinlich NTV haben. Aber ja, okay, auf jeden Fall ist nicht unbedingt der Anfang einer großen Welle von Ghibli zu streamen in Japan.
Ja, nicht unbedingt. Da dürfen sich die Japaner noch nicht zu sehr freuen. Ist schon interessant. Fand ich eine interessante News einfach, dass sie das bisher so einfach nicht streamen konnten, während wir das hier im Westen mittlerweile problemlos können.
Ja. Naja.
Dann interessante englische und damit auch internationale Lizenz-News ist, dass Kodama Tales Baki the Grappler auf Englisch weltweit rausbringen wird. Kodama Tales ist eine japanische Subsidiary, auch von der japanischen Firma Kyodo Printing, eine der ältesten Buchfirmen in Japan. Und die haben jetzt angekündigt, dass sie startend im Oktober die 24 Volumes von der Erstauflage, dass die 24 Volumes von der Erstauflage, also der allerersten Baki-Serie, es gibt ja mittlerweile mehrere, rausbringen werden. ab Oktober. Und das sowohl digital wie auch physisch. Und die physischen Editionen werden tatsächlich auch in Japan gedruckt und dann weltweit verschickt.
Wow, okay. Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube auch bei uns in Europa sind die erst vor ein paar Jahren rausgekommen.
Ja, also Frankreich hat sie alle, weil of course.
Ja, ja, aber sie sind nicht seit Ewigkeiten dabei, ne? Sie haben auch recht spät angefangen.
Ja, ja. Es ist halt hier auch eine sehr spezielle Serie auf jeden Fall. Jo, die ja. aber halt durch die Netflix-Adaption jetzt halt nochmal einen neuen Hype einfach bekommen hat. Und yes. deswegen, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt funktioniert, jetzt wo der Hype da ist, jetzt wo Leute interessiert dran sind und weil das einigermaßen in so einem gewissen Mainstream angekommen ist. So, ich glaube auch gerade so Gym Bros oder so dürften die Serie auch mögen. und ja, finde ich auch interessant halt, dass sie diese englische Fassung dann in Japan herstellen und von da aus erst verschicken.
Ja. Wüsste ich jetzt nicht, ob das billiger wäre. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, aber
Ja. Dann noch eine interessante Lizenz, die uns vielleicht irgendwann in Zukunft mal betreffen würde, wenn denn Ocean Vale irgendwann mal in Deutschland startet. Bisher ist es das ja noch nicht, weil WW Wave noch an Anpassungen der Seite arbeitet, um sie in Line zu bringen mit europäischen Gesetzen, weil es ja eben nun mal eine Seite ist, die auch dazu gedacht ist, deren Hentai-Kurzserien zu veröffentlichen. Und von Anfang an hatten sie aber gesagt, dass das nicht ihr einzig alleiniges Ziel ist, sondern sie wollen halt auch einen ja, Safe-for-Work-Bereich haben auf ihrer Seite, wo Leute den Schmuddelkram dahinter im Prinzip verstecken können. und ja, jetzt hat Ocean Vale ihre erste Batch so an neuen großen Lizenzen angekündigt, die sie weltweit, also in den Ländern, wo es bereits gestartet ist, zur Verfügung bringen werden. Und das sind vor allem einige ältere Serien. Metal Skin, Panic, Mad Dogs 01.
Ja, okay. Das ist, glaube ich, nur eine
Ist eine einteilige OVA, ja.
Ja, ja.
Wir haben AD Police Files, das sind, glaube ich, 3 Folgen.
Ja, ja, ja.
Wir haben Bubblegum Crash, auch eine der späteren Bubblegum Crisis Serien.
Auch 3 Folgen, ja. Alles OVAs.
Riding Bean, ist auch eine einzelne Folge. Und Time of Eve.
Was, der passt irgendwie nicht rein.
Ja, Time of Eve sticht da sehr raus, ja. Ich meine, ist ein sehr tolles Ding. Habe ich auch die Blu-ray jetzt hier, weil die ja letztens irgendwie von Anime Ego oder so noch rausgebracht worden ist. Finde ich cool eigentlich. Also ich finde es wirklich cool, dieser Fokus auf vieles ältere Kram so. Wenn es denn irgendwann mal in Deutschland startet, finde ich, ist es cool so.
Ja, ich frage mich aber, warum sie die ausgewählt haben. Alte Cyberpunk und Mecha-Anime.
Ja.
Ist einfach nur jemand dort in dem Laden, der die mag und sagt, ja, wenn ich mir aussuche kann, dann nehme ich die.
Ja, das weiß ich auch nicht. Vielleicht sind die Lizenzen irgendwie einfacher ranzukommen oder so. Wer weiß. Und zu guter Letzt haben wir wieder, weil wir haben noch nicht genug von ein neues Animationsstudio. Denn TBS, Tokyo Broadcasting System, haben angekündigt, dass sie in Zusammenarbeit mit Mainichi Broadcasting System, also MBS, eine neue Firma gründen werden, die sich auch um Animationen kümmern wird. Sie haben 30 Millionen Yen reingesteckt in diese neue Firma namens CIP. Und ja, die soll sich halt konzentrieren auf die Produktion und Distribution von Animationen und Merchandise. Also das heißt, ne, sowohl werden da jetzt neue Anime gemacht, wie das auch deren Merchandise dort gemacht wird und auch sich um die Distribution und so dort direkt gekümmert wird. Also ein All-Inclusive-Studio für Anime-Produktion.
Boah, du, Ich frage mich echt, ob das jetzt viel Geld ist oder nicht. Das hört sich nach viel Geld an für ein Anime-Produktionsstudio. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß jetzt wirklich nur auswendig, was Anime so kosten. Ne? So von ganz billigen mit 2,5 Millionen, aber die meisten eher so zwischen 5 bis 10 Millionen umgerechnet. Ne?
Ja, heutige Produktionen sind schon auch eher so 20 bis 30 tatsächlich.
Ja, sind die echt so teuer geworden?
Ja, pro Folge, ja.
Okay. Deswegen, ne, mal sehen. Mal sehen, was das für ein Ding ist.
Ja.
Wird wahrscheinlich eine Weile dauern, bis wir davon was hören.
Auf jeden Fall. Aber ne, zeigt halt der nächste größere Firma, die daran interessiert ist, von der Produktion im Prinzip, also der Mitproduktion bei anderen im Komitee einfach mit drin zu sitzen, da jetzt kein Interesse mehr haben, sondern auch eigene Sachen herstellen wollen. TBS heißt ja, ne, ist die so, sowohl bei zahlreichen Gundam-Serien die Erstausstrahle-Plattform für, wie dass sie in der Produktion beteiligt sind, wie zum Beispiel bei dem Chunipyo-Anime von Kyoto Animation.
Jo.
Und ja, jetzt wollen sie halt eben auch ihr eigenes Animationsstudio haben als große japanische Fernsehfirma.
Gut, ist fein. Ich meine, ja, ist ein Wachstumsmarkt, wird wahrscheinlich noch eine Weile so gehen, ist auf der ganzen Welt gerade ein feines Ding, jeder mag es, es ist ein Standard geworden. Irgendwann, also vor 20 Jahren, hätte ich wahrscheinlich bei dem Gedanken Gänsehaut bekommen. Mein Hobby soll nicht Mainstream werden, aber jetzt finde ich das eigentlich toll.
Ja, ich meine, das heißt, dass wir sehr viel Zeug bekommen, zu viel, meiner Meinung nach. I can't keep up with this. Aber an sich ist es ja cool, dass wir wirklich so viel bekommen und dass es dann halt auch verschiedenste Nischen und sowas bedienen kann, außer aus irgendeinem Grund anscheinend Boys Love, zumindest sieht Mappa das so. Wer sich an letzte Folge erinnert. Ja. Gut, wir sind fertig für heute.
Okay.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und falls ihr mehr von uns hören wollt, es gibt jeden zweiten Mittwoch, wie zum Beispiel diesen, in dieser Woche, Anime Slam, da reden wir über die Anime und Manga, die wir in letzter Zeit so geschaut und gelesen haben. Und unter anderem auch mit der lieben Tomatentoaster über 100 Line Defense Force Academy.
Jo.
Ich kann mir die genaue Reihenfolge an diesen Wörtern nicht merken.
Ich glaube, es passt so.
Und jeden Mittwoch gibt es auch noch Rolling Sushi mit den Nachrichten aus Japan. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Ciao.